So, ich hoffe, ihr habt es noch ein bisschen in den Füßen jetzt, ja? Da kann man was lernen, ja? Stellt euch mal vor, Jesus würde das zu dir singen, ganz oder gar nicht. Ich möchte dich nicht teilen mit irgendwem anders oder mit dem Mammon oder mit deinen Sorgen. Ich will dich ganz haben. Ich will, dass du meine Liebe ganz bekommst. Ein ungeteiltes Herz wünsche ich mir, dass du also nicht kalt bist oder heiß, sondern also nicht lau, ja, wie in der Offenbarung steht, sondern ganz in Flamme für Jesus, verliebt in Jesus, kann man auch sagen. Dieses Schlagerlied von Wolfgang Petri, das hat schon angedeutet, worum es mir heute in der Predigt gehen soll, und ich glaube, der Chef hat das mir auch so eingegeben, also gucken wir mal. Christsein, das ist ja nicht einfach eine Religion, wo man nur die Buchstaben hat und die ganzen Vorschriften, sondern Christsein, das ist laut der Bibel eine Beziehung, ganz oder gar nicht. Ja, eine persönliche Beziehung zu Gott, nicht irgendwo der Gott da oben mit einem weißen Bart in den Wolken. Nee, ein Gott, der mir nahe kommt, Immanuel, Gott mit uns, ein Gott, der seinen Sohn in mein Leben hineinschickt, ein Gott, der durch seinen Geist in mir wohnen möchte, der will eine Beziehung zu dir und zu mir. Durch Jesus Christus ist das möglich, das feiern wir heute. Aber Beziehung, hat Viola schon angedeutet, Beziehung verändern sich doch. Alles, was lebt, verändert sich, da ist eine Dynamik drin. Wir Menschen verändern uns. Vor 2 Jahren hatte ich noch keine grauen Haare, jetzt ist mein Bart schon grau. Alle, die schon lange verheiratet sind, die können ein Lied davon singen, wie man sich in einer Beziehung auch verändern kann. Da ist man anfangs verliebt. Oh ja, ich bin nach Hannover gefahren für Annegret und so. Jede freie Sekunde wollte man mit seinem Schatz zusammen sein. Will ich jetzt auch noch, aber es gibt nicht so viele freie Sekunden. Im Laufe der Jahre, da kommt nämlich was dazu. Wir verändern uns. Und dann gibt es den Alltag, dann gibt es die Routine, die Sorgen, man verändert sich auch körperlich vielleicht. Und ich habe hier meine Grafik mitgebracht, die das veranschaulichen soll. So, da haben wir also oben das positive Liebe. Das ist toll, das wollen wir doch eigentlich alle. Wir wollen in Beziehung zu Menschen stehen, ob das eine Partnerschaft ist oder in Familie, in Freundschaft, egal. Aber dann gibt es eben Sachen, die uns da abhalten. Die Fragezeichen, die drücken aus, hä? Wie tickt denn meine Frau auf einmal? Ich verstehe das nicht. Oder manchmal gibt es andere Menschen, die sich in eine Beziehung reindrängen. Ne? Manchmal gehen Leute auch fremd, selbst in christlichen Gemeinden passiert das, dass Menschen untreu werden und auch Ehen scheitern. Und dann haben wir noch diese Sorgen, diese Blitze und auch das alles sind ja Angriffe vom Teufel, der alles kaputt machen will, was Liebe ist, was herzlich ist. Und ich habe diese Grafik mitgebracht, weil es so ein bisschen zeigt, dass wir, dass Beziehung eine Dynamik hat. Wir haben anfangs diese Anziehungskraft, aber im Laufe der Zeit kommen eben Dinge, wo wir Abstand nehmen würden. Der Mann schnarcht, habe ich heute Nacht auch wieder gehört, dass ich schnarchen soll angeblich. Oder guckt zu laut Fußball oder so. Oder die Frau, die will unbedingt Zeit haben zum Reden, für Gespräche und für Gefühle. Ja, ein Mann über Gefühle, ja, wird schwierig. Da gibt es dann Missverständnisse, diese Fragezeichen da auch. Im schlimmsten Fall eben auch die Versuchung, mal fremd zu gehen. Das passiert auch in den besten Familien leider. Der Versucher ist überall und der versucht ja zu verschlingen, wen er kann. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Beziehung, mach mal nächsten Klick, Silvio bitte, dass eine Beziehung so ein Auf und Ab ist. Mal bist du dicht dran und alles ist, oh, Venedig und ach, mit dieser Frau werde ich alt werden. Und beim anderen denkst du, ja, was meinen sie da jetzt eigentlich? Ja? Wie bei Wolfgang Petri ist es so, dass eine Beziehung immer wieder sich entscheiden muss. Du musst immer wieder deinen Partner oder deinen Verwandten oder deinen Freunden ins Auge schauen, in die Augen schauen und sagen, ja, wir beide, wir gehen weiter, die nächste Meile. Ja? Deshalb ganz oder gar nicht als Impuls. Das Gleiche gilt nun für unsere Beziehung zu Gott. Gott will eine Beziehung zu uns und auch unsere Beziehung zu Gott ist mal herzlich und Lobpreis und Jesus, dir soll mein Leben gehören. Und manchmal ist es der Alltag, wo ich nicht eine Sekunde an Jesus denke, wo ich nur in den Sorgen drin bin, wo ich alles selber kämpfen will, wo ich vergesse zu beten, wo ich nicht mehr weiß, wo meine Bibel im Schrank steht vielleicht. Ja, kennt ihr das? Zeiten, wo man dicht dran ist an Gott und wo man weit, weit weg ist, wo vielleicht auch andere Menschen oder der Teufel uns wegzieht manchmal. Es gibt einen Bibeltext, den ich mitgebracht habe, den der Apostel Johannes selber miterlebt hat. Guckt mal, ich lese mal da vor. Johannes 6, Vers 66, kann man sich merken, dreimal die 6. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und Jesus antwortete ihnen, hab ich nicht 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, der verriet ihn hernach und der war auch einer der 12. Hier ist ein Bibeltext, wo es geknallt hat in der Beziehung, wo erstmal viele Fragezeichen waren, wie geht es denn jetzt mit uns weiter? Innerhalb kürzester Zeit ist der umjubelte Jesus, der ein richtiger Star war, der Brot vermehren konnte, sodass Hunderte, Tausende satt wurden. Von einem Moment auf den nächsten ist er in der Gunst seiner Nachfolger ins Umfragetief gestürzt. Vorher, da gab es neben den 12 Jüngern, da gab es die 72, es gab noch viel mehr, die ihm nachgefolgt sind, die Hoffnung auf ihn gesetzt haben, in der eine Beziehung zu diesem Jesus wollten. Aber dann kam die Krise, da kam diese eine Predigt, in der Jesus sagte, hey Leute, hört zu, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel kam, so wie früher das Manna. Ich komme von Gott, hat er gesagt. Aber vor allen Dingen kam dann dieser ungeheuerlich provokante Satz im Text davor, Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und das war ein Riesenknall, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr müsst ja wissen, die Juden, die haben ja diese Reinheitsvorschriften gehabt, mit Blut überhaupt irgendwie Kontakt zu haben, ging gar nicht. Und er sagt, nun sollt ihr mich aufessen. Die hätten ja merken können, dass Jesus in Vergleichen spricht, wenn sie sich die Predigt ordentlich nochmal in Ruhe durchdacht hätten, dass er Metaphern gebraucht. Aber sie haben das wörtlich genommen. Und für die Juden war das dann damals, der redet ja von Kannibalismus. Sollen wir ihn jetzt auffuttern oder was? Da war die Krise da. Und Jesus, der stand dann mit seinen 12 Jüngern alleine da. Der Staub, der setzte sich noch von den Hunderten, die abgehauen sind. Ganz allein. Und dann sah er seinen 12 dem engsten Kreis in die Augen und stellt die Vertrauensfrage, die Beziehungsfrage und die stellt er uns heute auch. Willst du gehen oder bleiben? Wollt ihr etwa auch weggehen, kann man wörtlich übersetzen. Seid ihr denn genauso wie die, die da jetzt schon bei den kleinsten Missverständnissen abhauen? Oder haltet ihr durch? Haltet ihr zu mir, ist die Beziehung euch wichtiger als eure Fragezeichen? Was wollt ihr denn, gehen oder bleiben? Was willst du, Christ, bleiben oder dich von Jesus entfernen und dein eigenes Ding machen? Das Erste, was hier auffällig ist in diesem Text, ist, dass die Christen freiwillig Jesus nachfolgen. Die ersten Christen folgten Jesus freiwillig nach. Die erste Gemeinde folgte Jesus freiwillig nach. Die Heidenchristen im Bereich vom Mittelmeer folgten Jesus freiwillig nach. Dann gab es das Mittelalter, wo nicht viele immer entschieden haben. Aber wir heutzutage folgen Jesus auch wieder freiwillig nach. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Und wenn Jesus uns fragt, willst du die Beziehung zu mir, dann kann ich ja sagen. Aber ich darf auch Nein sagen. Jesus ist hier nicht manipulativ. Er wirft nicht mit Drohung vom Fegefeuer um sich oder sowas. Fegefeuer gibt es eh nicht in der Bibel. So, er fragt freundlich, aber bestimmt seine Nachfolger. Er appelliert an ihr Herz und an ihren Verstand. Wollt ihr gehen oder bleiben? Versetzen wir uns mal in die Lage der Jünger. Die müssen sich vorgekommen sein wie Geisterfahrer auf der Autobahn. Ja, sie sind in der Richtung mit Jesus unterwegs und jetzt kommen ihnen alle anderen entgegen und laufen weg. Das ist Gruppendruck, wenn alle weglaufen. Im Text davor steht, dass die Zuhörer bei Jesus gemurrt haben. Das hört sich ja noch ganz niedlich an, murren. So ein bisschen wie ein Schaf, so. Aber das waren in dieser Kultur dort in dem Raum Israel, murren, das war keine leise oder nette Sache. Die waren am Beschimpfen, die haben Jesus verteufelt. Du bist Gott verrät und so weiter. Die Jünger, die sind selber Juden gewesen. Und wenn sie sowas gehört haben mit dem Blut, mussten die das auch erstmal verdauen. Was meint denn Jesus hier? Meint er wirklich sein eigenes Blut? Müssen wir ihn jetzt aufessen oder schlachten oder was? Oder meint er tatsächlich was Metaphorisches? Sie mussten da auch erstmal nachdenken. Bei den Sachen, die Jesus gesagt hat, muss man oft erstmal kauen. Und wieder kauen und drüber nachdenken, was meint er denn wirklich? Und diese Gleichnisse von Jesus, was meint der denn eigentlich? Bestimmt haben sie auch so ein Gefühl in der Magengrube gehabt, oh, damit hat er sich ein Eigentor geschossen. Jetzt ist vorbei mit der Popularität. Und genauso ist es auch gewesen. Aber das, was sie bei Jesus gehalten hat, das war Beziehung. Das, was sie gehalten hat, das war stärker als das, was sie in dem Moment wegzog, als alle anderen abgehauen sind. Und du hast bestimmt auch manchmal so Situationen, wo du denkst, ja, wenn ich jetzt kein Christ wäre, na, dann würde ich da aber ganz anders reagieren. Aber ich bin ja Christ, deswegen kann ich jetzt nicht zurück rumschnauzen, wenn einer mich anblökt oder so. Jesus will dich lieben, er will dir beibringen, ja, so wie er andere zu lieben, aber das Erste, was wir hier sehen, ist, er zwingt dich nicht zum Guten, er zwingt dich nicht in die Beziehung zu sich hinein, sondern er ist ein Liebhaber, er hat dich lieb, er will dein Bestes und er lädt mit offenen Armen Tag für Tag neu zu sich ein. Mit jedem Wort, das du sagst oder tust, mit jedem Wort, das du sagst oder auch nicht sagst, Entschuldigung, triffst du eine kleine Entscheidung. Und die Worte, die wir als Christen wählen, da sollten wir immer im Hintergrund behalten, wir sind in der Beziehung zu Jesus und Jesus sieht, wie ich mit jemand anders spreche. Mit dem, was du tust oder was du unterlässt, triffst du jeden Tag eine Entscheidung. Viele kleine Entscheidungen. Und viele Entscheidungen triffst du dann als Christ eben wegen der Beziehung zu Jesus, weil Jesus dir wichtig ist. Ohne ihn würde es mit unserer Feindesliebe oder mit Vergebung wahrscheinlich ziemlich schlecht aussehen. Und deswegen gibt es eben dieses Entscheide dich. In der Offenbarung hatte ich vorhin schon kurz gesagt, ne? Da sehen wir anfangs an die Gemeinde an Laodicea, wird eine Diagnose gestellt. Leute, ich habe ein Problem, ich will euch eigentlich ausspucken, weil so funktioniert es mit euch nicht in Laodicea. Ihr seid lau, euer Herz ist ein bisschen da in der Welt und ein bisschen bei Jesus. Ihr müsst euch entscheiden. Wenn ihr euch nicht für mich entscheidet, okay, aber dann seid ihr in der Ewigkeit nicht dabei, sagt Jesus, der auferstandene Herr. Petrus und die Jünger, die hatten Argumente. Jetzt schauen wir mal weiter. Klicken wir nochmal eine Folie weiter, dann haben wir es dick. So, Argumente. Die waren ja mit Jesus schon unterwegs gewesen. Und da sagen sie als Erstes hier Petrus, der war ja so das Sprachrohr der Jünger. Herr, wohin sollen wir gehen? Erstes Argument, du hast ja Worte des ewigen Lebens. Und zweitens, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und die Argumente, die reichen für uns. Mit dem hier sagt Petrus also, wohin sollen wir gehen? Es gibt keine Alternative. Die Jünger, die haben in ihrer bisherigen Lehrzeit bei Jesus nämlich etwas ganz Zentrales miterlebt, dass Jesus einzigartig ist. Sie kannten niemanden und nichts, was vergleichbar war mit Jesus. Einzigartig war die Art, wie Jesus Menschen begegnete. Einzigartig war die Art, wie er vom Himmelreich gelehrt hat, wie er gepredigt hat. Es gab ja andere Prediger, die konnten auch gut reden, aber Jesus war einzigartig. Einzigartig waren die Wunder, die sonst niemand weit und breit tun konnte. Mit anderen Worten, für die Jünger, gab es keine Alternative. Und sie haben gesagt, wo sollen wir denn hin? Wir haben das Beste, da bleiben wir bei. Wir sind doch nicht doof, wir laufen doch nicht weg. Gilt für uns das Gleiche? In der Welt heute gibt es viel mehr Alternativen. Es gibt viel mehr, die uns den Himmel auf Erden versprechen. Und Reichtum und Schönheit und Glück und Wellness und Gesundheit. Es gibt so viele Richtungen und Menschen, denen wir nachlaufen könnten heutzutage. Es gibt so viele Philosophien, die so nett klingen und so plausibel sind. Jesus ist auch heute einzigartig. Die Jünger hätten in ihr altes Leben zurückgehen können, aber das, was Jesus gesagt hat, das hat sie fasziniert und in ihren Bann gezogen. Und die waren ja erst 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Viele von uns sind 30 Jahre vielleicht mit Jesus schon unterwegs. Und wir wissen das alles schon. Und manchmal nutzt sich das Besondere, das Einzigartige an Jesus auch ab. Dass wir denken, ja, ja, ist klar, kann er alles. Ja, ja, damals. Aber das, was die uns heute in der Werbung anbieten, klingt ja auch nicht schlecht. Jesus ist auch heute, 2024, der Herr des Universums. Er ist immer noch der, auf den wir hoffen können. Er ist immer noch der, der Wunder tun kann. Er ist immer noch der, der unser Gebet hört. Er ist immer noch der, wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich finden heutzutage. Er ist immer noch der, der Menschenleben retten kann und heil machen kann, gesund machen kann, wenn wir ihn ranlassen an unser Leben. Von Jesus kamen Worte des Lebens. Und Leben, das ist so ein Inbegriff in der Kultur gewesen, wirklich für die Fülle. Oh, da kommst du hin und wirst aufgeladen, ja? Das ist wie ein Energy-Drink. Da springst du und sagst, ja, das Leben ist schön. Es lohnt sich noch zu leben. Gott hat noch Pläne mit mir. Dieses Leben, wenn es ja die Menschen ergriffen hat, dann haben die Augen geleuchtet. Die hatten doch sonst nichts, ja? Und da leuchtete es. Und sie haben eine Bestimmung gefunden für ihr Leben. Johannes, der ist begeistert und als er dann seinen ersten Johannesbrief schreibt, da schreibt er am Anfang, was von Anfang an war und was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Wir haben Jesus gespürt, wir haben das Leben in Person gespürt. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Sie wurden belebt. Erfrischt, ausgerichtet, komplett transformiert, mit Leben erfüllt. Sie haben also gespürt, dass das, was Jesus sagt, wirklich verändert, dass da eine Power, eine Energie drin ist. Und wünschen wir uns das nicht auch für die Probleme, die in unserem Leben sind, für die Fragen oder für die Menschen, die wir sehen, wo es nicht so gut läuft wie bei uns vielleicht? Wünschen wir uns nicht, dass sie mit dem Leben in Person in Kontakt kommen, dass sie durchflutet werden, bumm, dass sie auf einmal strahlen und sagen, boah, Jesus lebt, Amen, Amen. Leben, das war das höchste Gut und es ist jetzt noch das höchste Gut. Die Leute wollen doch das Leben festhalten und nie sterben. Und Jesus sagt, ich bin das Leben in Person für alle Ewigkeit. Und wer in mir ist, wird ewiges Leben haben für alle Ewigkeit. Wollt ihr die Beziehung? Wollt ihr gehen oder bleiben? In Kontakt mit Jesus, da haben die das gespürt, die Jünger. Und deswegen kommt diese Aussage, du hast Worte ewigen Lebens. Wir hören im Grunde den Vater heraus aus deinen Predigten, den Vater, der im Alten Testament sich schon offenbart hat. Und auch wir können uns fragen, macht uns die Begegnung mit Jesus lebendig? Wir haben so viel Routine, wir haben so viel Religion aus der Beziehung zu Jesus gemacht. Eine Beziehung will gepflegt werden. Und wie pflegt ihr die Beziehung zu Jesus, indem ihr zum Gottesdienst kommt? Schon mal gut. Wie pflegt man die Beziehung zu Jesus noch? Ja? Ruft mal laut rein. Bibel lesen, da interessiert mich doch, wie der andere tickt und was er denkt und wie er sich vorstellt. Und ich rede mit dem anderen oder ich mache Geschenke. Bei meiner Frau funktioniert das immer noch mit Blumen. die hat sie zur Verlobung damals gekriegt, sind aus Plastik. Naja, bei Menschen, da sind Geschenke auch schön. Und wisst ihr, ihr könnt auch Jesus verschenken. Ihr könnt sagen, ich schenke dir den Nachmittag und ich besuche jetzt mal jemanden, der ganz einsam zu Hause sitzt. Jesus, du hast mich so reich gemacht, ich schenke von dem, was du mir an Geld gegeben hast, mal jemand, der gerade Geld braucht, ein bisschen was gebe ich einfach ab. Jesus, ich schenke einfach mal meine Nerven und ich lasse mich mal auf Diskussionen mit Leuten ein, die eigentlich so immer gegen das Christentum wettern. Und ich sage, ja, wir diskutieren mal eine Runde. Es gibt nämlich viele Argumente, die für die Bibel, für dich, Jesus, sprechen. Du bist dabei. Ha? Investieren wir. So, Geschenke. Das zweite Argument, um mich nicht zu verzetteln, von Petrus hier, das ist eigentlich noch gigantischer. Gerade für die jüdischen Öhrchen, ja? Jesus, du bist der Heilige Gottes. Dieses Wort gibt es im Alten Testament so nicht. Aber da war sofort klar, wen meinten der da? Das kann ja nur der Messias sein. Heilig, der Besondere, der Hervorgehobene, der Auserwählte. Ganz klar, du bist der Messias. Niemand war wie Jesus, niemand konnte tun, was Jesus tat. Niemand hat so die Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt. Petrus hat das schon vorher einmal gebracht. In Matthäus 16, Vers 16 hat er das schon gesagt. Du bist der Messias, du bist der Christus Gottes. Hier sagt er es jetzt noch einmal. Aber in beiden Fällen ist es so, dass Jesus dann ja auch sagt, das kommt nicht aus dir selber heraus, Petrus. Das hat Gott dir offenbart. Und das ist auch ein Punkt, dass in der Beziehung zu Jesus Gott sich immer wieder offenbart, dass er uns also auch übernatürlich deutlich macht, wer er ist. Nicht nur mit Argumenten, nicht nur mit Gefühlen, sondern übernatürlich wissen wir durch Gottes Geist, dass wir seine Kinder sind. Kannst du das für dich sagen? Jesus ist mein Retter, so wie Petrus das gesagt hat. Amen. Dann dürft ihr Abendmahl feiern. So, ohne Jesus gibt es keine Versöhnung mit Gott. Da ist die Bibel klipp und klar. Er lebte damals nicht nur vor 2000 Jahren, sondern er ist auch heute noch der Herr meines Lebens. Diese Liebesbeziehung ist trotzdem auch ein Verhältnis, wo er wirklich das Sagen hat oder haben sollte. Aber weil er uns nicht zwingt, müssen wir uns halt entscheiden, ihm zu folgen wie einem guten Hirten. Wenn du sagen kannst, Jesus ist mein Retter, er ist meine Hoffnung, dann ist es eben auch eine Sache, die dir offenbart wurde, die Gott übernatürlich in dein Herz hineingelegt hat, so wie es hier beim Petrus geschehen ist. Und wenn wir Jesus und seinen Worten vertrauen, dann passiert eben genau das, was ich letzte Woche gesagt habe beim Missionsbefehl, dann bleiben wir in Jesus drin, wie die Reben am Weinstock. Und dann halten wir seine Gebote. Weil wer ist denn Jesus? Ist er ein Diktator? Ist er einer, der die Welt durcheinander gebracht hat? Oder ist er Hoffnung und Liebe und Barmherzigkeit? Ist er nicht die Liebe in Person? Und wenn wir eine Beziehung haben zu der Liebe in Person, dann können wir eigentlich nicht wirklich anders als genauso weiterlieben an andere und Hoffnung weitergeben und Kraft und Stärkung. Ich habe die Verse 70 und 71 jetzt mal drin gelassen, weil die inhaltlich dazugehören. Da verstärkt Johannes, der ja das Johannesevangelium geschrieben hat, der verstärkt nochmal, dass es wirklich darauf ankommt, sich zu entscheiden. Jesus hat 12 Schüler gehabt, in seine Nachfolge gerufen. Die 12 haben alles mit ihm miterlebt und wussten, wer er ist. Die 12 sind mit ihm unterwegs gewesen, aber letztendlich gab es doch einen, der sich gegen Jesus letztendlich entschieden hat, Judas. Und das zeigt so ein bisschen, dass egal wie lange wir auch schon Christen sind, es darauf ankommt, dass wir auch bis zum Ende dabei bleiben und nicht irgendwann schlapp machen. Und deswegen müssen wir, wie in jeder anderen Beziehung auch, uns immer wieder neu entscheiden und sagen, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Du sei der Fels, auf dem ich stehe. Du sei der, auf den ich vertraue. Und deswegen können wir beim Abendmahl uns heute ganz bewusst in Liebe festmachen und sagen, danke Jesus, dass du uns die Hand reichst und dass ich diese Hand greifen kann. Ich habe es nicht verdient. Keiner von uns hat das verdient. Wir alle haben seit dem letzten Abendmahl genug auf dem Kerbholz wieder angesammelt. Also ich jedenfalls. Ich brauche das Abendmahl und ich besiegel mit Jesus dann immer neu den Bund und sage, auf dich, Jesus. Du bist treu, auch wenn ich in der Beziehung manchmal untreu bin. Vergib mir neu. Fang neu mit mir an und mach mich zu einem neuen Menschen, der andere so liebt wie du. Und die Chance haben wir heute alle und das ist schön. Ein letztes habe ich hier noch gefunden im Text, dann sind wir fertig. Und zwar, jede Krise ist eine Chance zum Wachstum. Ein Kind wächst dadurch, dass es hinfällt, weil es so dann das Gleichgewicht austarieren kann. Ja, da wird der Körper dann unbewusst auch programmiert. In Beziehungen lernen wir dadurch, dass man, wenn es mal geknallt hat, dass man sich auch versöhnt und wieder aufeinander zugeht, wenn es möglich ist. Bei Krankheit wissen wir, so schlimm eine Krankheit ist, nach jedem Tal geht es irgendwann auch wieder aufwärts im Normalfall. Wir lernen, und das nennen die Fachleute Resilienz. Hinfallen können wir alle, aber wieder aufstehen, das ist die Kunst. Und die Jünger, die haben hier bei dieser Krisensituation in der Beziehung zu Jesus, sie haben eine Sache gelernt, es lohnt sich, wieder aufzustehen. Sie konnten hinterher sagen, gut, dass wir an der Stelle bei Jesus geblieben sind, denn es hat sich gelohnt. Gut, dass wir auch, obwohl wir das mit seinem Blut trinken und Fleisch essen, obwohl wir das da noch nicht so verstanden haben, gut, dass wir dabei geblieben sind. Denn nach und nach hat Gottes Geist ihnen erklärt, was es mit dem damit auf sich hat. Sie haben mit Jesus das Abendmahl gefeiert, sie waren also dabei. Sie haben Jesus am Kreuz gesehen, wie er Blut und seinen Leib gegeben hat für alle. Und sie haben es dann verstanden, dass es dieses Sündopfer ist, das immer so groß angekündigt wurde. Resilienz, wieder aufstehen. Wir können resilient sein, wir können mit Jesus neu anfangen. Wir können neu bei ihm heute Kraft tanken und Mut und sagen, Jesus, ich möchte, dass die Beziehung aufblüht und dass diese Beziehung so fruchtbar ist, wie ein Kirschbaum von mir aus, also irgendein Fruchtbaum, so fruchtbar ist, dass andere sagen, boah, was ist denn mit dir passiert? Was ist denn los? Und ich sage, ja, Jesus, ich bin einfach mit Jesus unterwegs. Und der hat so Schönes in meinem Leben getan und spricht in mein Leben hinein und der erfüllt mich mit Leben. Willst du auch eine Kirche? Willst du was davon abhaben, von meinem Christsein, von meiner Hoffnung, von meiner Kraft? Wenn wir das alle so ein bisschen tun und die Beziehung zu Jesus sagen, da auf diese Karte, da setze ich alles drauf, dann sind vielleicht in einem Jahr 20 andere Menschen hier, die in diesem Jahr durch dein Strahlen und durch deine Lebendigkeit von Jesus angesprochen wurden und die Interesse gefunden haben und gesagt haben, da will ich mal mehr von wissen, von diesem Jesus. Das wünsche ich mir, dass sich unsere Reihen füllen, nicht damit wir einfach nur mehr sind, sondern dass Jesus noch mehr Menschen direkt lieben kann und heilen kann und retten kann hier in Prenzlau und Umgebung. Amen.